Herr, wir wollen gerne, dass du uns heute Abend bewegst, dass du zu uns redest, dass du etwas in unsere Herzen hineingibst. Heiliger Geist, tu dein gutes Werk. Wir danken dir dafür, Herr. Amen.
Ja, wir freuen uns, dass wir bei euch sein können. Ich würde gerne beginnen mit einer Proklamation, dass wir das zusammen tun. Da würde ich euch bitten, nochmal dazu aufzustehen. Und ich lese das erst komplett vor und dann nochmal in Abschnitten und dann sprechen wir das zusammen laut nach, was das Wort Gottes sagt. Und zwar ist das eine Stelle aus Epheser 2, Abvers 8. Da steht, denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Und jetzt lese ich das so in der Ich-Form auf uns bezogen und dann wollen wir das miteinander proklamieren. Denn aus Gnade sind wir errettet durch Glauben. Denn aus Gnade sind wir errettet durch Glauben. Und das nicht aus uns, Gottes Gabe ist es. Und das nicht aus uns, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind sein Gebilde. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen. In Christus Jesus geschaffen zu guten Werken. Zu guten Werken. Die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Damit wir in ihnen wandeln sollen. Amen. So, ich habe den Herrn gefragt, was er gerne möchte, was wir anschauen wollen. Heute und vielleicht morgen. Und ich möchte uns etwas lesen aus dem 2. Samuel, das eine Geschichte, die uns dann beschäftigen soll und woraus wir Dinge lernen können. Das Thema heißt oder kann heißen die Gegenwart Gottes oder der Preis der Gegenwart Gottes. Und da lese ich uns mal aus 2. Samuel 6, Vers 1 bis 11. Und David versammelte wieder alle Auserlesenen in Israel, 30.000 Mann. Und David machte sich auf und zog hin mit dem ganzen Volk, das bei ihm war, nach Baala in Juda, um von dort die Lade Gottes heraufzuholen, über die der Name des Herrn der Herrscharen, der über den Cherubim thront, ausgerufen worden ist. Und sie stellten die Lade Gottes auf einen neuen Wagen, so brachte man sie aus dem Haus Abinadabs, das auf dem Hügel war. Usa aber und Achjo, die Söhne Abinadabs, führten den neuen Wagen. Und sie trugen sie aus dem Haus Abinadabs weg, das auf dem Hügel war. Usa ging neben der Lade Gottes, während Achjo vor der Lade herging. Und David und das ganze Haus Israel tanzten vor dem Herrn mit allerlei Instrumenten, aus Wacholderhölzern, mit Zittern und mit Harfen, mit Tamburinen, mit Rasseln und Zimbeln. Und als sie zur Tenne nach uns kamen, da streckte Usa seine Hand nach der Lade Gottes aus und fasste sie an, denn die Rinder hatten sich losgerissen. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Usa und Gott schlug ihn dort wegen der Unerbittigkeit. Und er starb dort bei der Lade Gottes. Und es wurde David heiß vor Schrecken darüber, dass der Herr den Usa so weggerissen hatte. Und man nannte diesen Ort Peres Usa, so heißt er bis auf diesen Tag. Und David fürchtete sich an diesem Tag vor dem Herrn und sagte, wie soll die Lade des Herrn zu mir kommen? Und David wollte die Lade des Herrn nicht zu sich in die Stadt Davids bringen lassen. Und David ließ sie beiseite schaffen in das Haus Obed-Edoms des Gathiters. So blieb die Lade des Herrn 3 Monate im Haus Obed-Edoms des Gatiters. Und der Herr segnete Obed-Edom und sein ganzes Haus. Ja, irgendwie eine erschreckende Geschichte, finde ich. Wir lesen, dass David gerne die Lade des Bundes in Jerusalem haben wollte. Und die Lade des Bundes oder Bundeslade steht ja für die Gegenwart Gottes in dieser Zeit. Und im Gegensatz zu Saul war das David wichtig, dass dort, wo er ist und wo er König sein würde, dass dort die Bundeslade auch ist. Und deshalb wollte David sie gerne nach Jerusalem holen. Dass Gegenwart Gottes in Jerusalem ist. Wenn wir das Leben von Saul studieren, können wir sehen, dass ihm solche Dinge nicht so wichtig waren, beziehungsweise wenn es um Opfer oder um Dinge ging, dann ging es Saul um seinen persönlichen Ruf oder um, ja, dass irgendwie die Leute ihn mögen oder gut von ihm denken. Ich denke, ihr kennt die Geschichte, wo er dann selber Opfer bringt, weil die Leute ungeduldig wurden, nicht auf den Prophet gewartet hat. Also für Saul waren solche Dinge äußere Handlungen, äußere Riten, ohne dass sein Herz darin war. Und bei David war das anders. Er wollte gerne die Lade des Bundes in Jerusalem haben und wollte sie deshalb holen, was seine gute Haltung zeigt und was ihn ehrt. Und dann passiert dieser schreckliche Zwischenfall. Und ja, wir wollen uns anschauen, wieso das passieren konnte. Und um das zu verstehen, warum Gott diesen Mann auf der Stelle umgebracht hat, der letzten Endes verhindern wollte, dass die Lade von dem Wagen fällt. Also es steht da geschrieben, die Rinder hatten sich losgerissen und irgendwas war passiert. Und der Usa hat einfach das Schlimmste verhindern wollen, das irgendwie versucht festzuhalten. Und dann entbrannte der Zorn Gottes. Und nun ist es ohnehin Zorn Gottes und solche Themen in weiten Teilen der Christenheit dann nicht mehr so, wird nicht mehr drüber gepredigt, wird nicht mehr drüber gesprochen. Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal eine Predigt über den Zorn Gottes gehört habt. Und es ist eine ganz starke Betonung auf, dass der Herr alle liebt und dass alles gut wird. Und wir müssen uns keine Gedanken machen, Gott ist groß. Aber hier offensichtlich, David will etwas Richtiges tun und will gerne die Lade des Bundes in Jerusalem haben. Das ist ihm wichtig. Und der Mann, der sie festhalten will, dass sie nicht in den Dreck fällt oder kaputt geht, gegen den entbrennt der Zorn Gottes und der stirbt auf der Stelle. Und um das zu verstehen, was da passiert ist, müssen wir ein bisschen weiter zurückschauen zum 1. Samuel 6. Das muss man nicht unbedingt aufschlagen, ich lese uns das vor. Weil dort wird beschrieben, dass die Philister gegen Israel Krieg führten und dass sie die Leute des Bundes eroberten oder sich genommen haben. Und dann steht geschrieben, wie sie das bewerkstelligten, das 1. Samuel 6 ab 7. Da steht, so macht einen neuen Wagen und nehmt zwei säugende Kühe, auf die noch kein Joch gekommen ist, und spannt die Kühe an den Wagen und bringt ihre Kälber von ihnen weg nach Hause zurück und nehmt die Lade des Herrn und stellt sie auf den Wagen. Und die goldenen Gegenstände, die ihr ihm als Sühnegabe entrichtet, tut in ein Kästchen an ihre Seite und sendet sie hin und lasst sie gehen. Wir schauen uns dann später die Geschichte noch genauer an, aber hier erstmal dieser Ausschnitt, hier können wir sehen, die Art, die Leute so zu befördern, wie David das gemacht hat, ist also die Art und Weise, wie die Philister die Leute des Bundes fortgeschafft haben oder versucht fortzuschaffen, weil sie eine Menge Probleme damit hatten. Das schauen wir uns später noch an. Also das Ding aufzuladen auf einen Wagen und da Kühe davor zu spannen, das war die Idee der Philister und die hat David ohne nachzudenken übernommen. Und das wurde dem Usa sehr zum Verhängnis. Und es steht auch, dass es David da heiß und kalt wurde, heiß vor Schrecken darüber, dass er da zutiefst darüber erschrocken ist. Und das gibt uns, denke ich, eine wichtige Lehre oder einen wichtigen Hinweis, dass wir nicht die richtigen Dinge in der falschen Art und Weise tun. Also David hat, denke ich, nicht sehr viel nachgedacht, hatte das Verlangen, die Leute des Bundes zu holen, aber er tut es genauso wie die Philister. Und irgendwie kam mir so das Bild auf Gemeindebau und dass wir nicht so Dinge tun können in der Gemeinde oder Gemeinde bauen können, wie man in der Welt Dinge baut. Und dass wir auch nicht Gemeinde bauen können mit der Weisheit, die in der Welt als Weise gilt. Gerade das Thema Weisheit ist das Wort sehr, sehr klar, dass sich das gegenübersteht und dass Gott sagt, ich habe einen Gefallen daran, die Weisheit der Weisen zunichte zu machen und meine Weisheit den Unmündigen und Unweisen zu offenbaren. Und auch Paulus sagt es von sich, dass er sagt, unsere Botschaft vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, eine Torheit. Und das scheint mir eine sehr aktuelle Botschaft, dass wir als Kinder Gottes unser Zeugnis oder unsere Botschaft nicht pimpen, modernisieren, tunen müssen, dass es der moderne, internetverwöhnte Mensch versteht, sondern dass wir zu diesen Ursprüngen zurückkommen, dass Paulus gesagt hat, diese Botschaft ist eine Torheit und ich stehe dazu. Und so wie es das Wort sagt, bekennen wir unseren Glauben und nicht anders. Also David hat den Fehler gemacht, sie einfach auf so einen Wagen zu laden, wie die Philister auch. Und dann habe ich überlegt und nachgeforscht und habe gefunden, dass Gott sehr, sehr genau gesagt hat, wie genau die Leute transportiert werden sollen. Und das begegnet mir oft auch in unserem Dienst, dass in Gemeinden Dinge geschehen, die das Wort nicht sagt oder die das Wort völlig anders sagt. Und wenn man über verschiedene Themen spricht, ja, aber im Wort steht das doch genau so und so. Dass oft argumentiert wird, ja, bei uns, wir machen das schon immer so. Wir haben eben schon immer die Leute auf den Wagen geladen. Stirbt halt jedes Mal einer, wenn er ranfasst, aber so machen wir das halt. Und Gott hat so genau angewiesen, wie das laufen soll. Das finden wir im 4. Mose. Das will ich uns auch lesen, das 4. Mose 4, ab Vers 1. Der Herr redete zu Mose und zu Aaron und sprach, nimm die Summe der Söhne Kehats aus der Mitte der Söhne Levis auf, nach ihren Sippen, nach ihren Vaterhäusern. Von 30 Jahren an und darüber bis zu 50 Jahren, alle, die in den Dienst treten, um die Arbeit am Zelt der Begegnung zu verrichten. Das ist der Dienst der Söhne Kehats im Zelt der Begegnung, das Hochheilige. Und Aaron und seine Söhne sollen beim Aufbruch des Lagers hineingehen und den verhüllenden Vorhang abnehmen und die Lade des Zeugnisses damit bedecken. Und sie sollen die Decke aus Delfinhaut darüber legen und ein Tuch ganz aus violettem Purpur oben darüber breiten und ihre Stangen daran anbringen. Dann geht diese Anweisung weiter, sehr detailliert, wie der Schaubrottisch abzudecken ist, der Altar, die anderen Geräte, der Leuchter, weil das Zelt der Begegnung ja transportabel gebaut war, damit es mitziehen konnte mit dem Volk. Und dann steht, wenn Aaron seine Söhne beim Aufbruch des Lagers das Zudecken des Heiligtums und aller Geräte des Heiligtums beendet haben, dann sollen sie danach, die Söhne Kehats, kommen, um es zu tragen, damit sie das Heilige nicht berühren und sterben. Das ist es, was die Söhne Kehats vom Zelt der Begegnung zu tragen haben. Also Gott hat es hier sehr klar angewiesen, wie genau er das haben möchte. Wir wissen aus dem Wort, dass Gott bei seinem Volk wohnen will, schon immer wohnen wollte. Deshalb hat er auch angewiesen, dass das Zelt der Begegnung gebaut wird, weil, das steht dann immer bei den Anweisungen, damit ich unter ihnen wohnen kann. Und Gott ist ein heiliger Gott, und deshalb brauchte es solche bestimmten Vorkehrungen und Bedingungen, damit überhaupt die Menschen in seine Nähe kommen konnten, ohne sofort dabei zu sterben. Also hier können wir sehen, die Leute des Bundes sollte abgedeckt werden und es sollten Stangen angebracht werden und eine ganz bestimmte Gruppe aus dem Stamm Levi sollte das Ganze tragen auf ihren Schultern. Und es wurde angewiesen, dass vorher die Leute mit dem Vorhang, der den Blick auf die Leute versperrte, dass dieser Vorhang darüber gelegt wurde oder die Leute damit verhüllt wurde. Also hier sehen wir den Grund für für diesen Zwischenfall. Die Leute wurden nicht so transportiert, wie Gott das gesagt hat. Und der Usa hatte auch keinerlei Reinigung vorgenommen, die Gott auch angewiesen hatte. Und deshalb ist er gestorben. Und ich denke, wir brauchen irgendwie ein wachsendes Sehen und Verstehen, dass wir mehr die Breite des Wesens Gottes irgendwie erfassen können. Weil ich sehe einfach so allgemein in unserer Zeit, dass oft so ein Evangelium gepredigt wird, was du brauchst dich nicht ändern, du kannst so bleiben, wie du bist, geh einfach weiter und Gott wird dabei sein und es kommen Strömungen in unser Land, da musst du dich nicht mal mehr richtig bekehren oder von neuem geboren sein, du bist irgendwie dabei, du bist gut, du bist richtig und Gott ist da. Und auch das ist unser Gott. Gott ist heilig und Gott hat Dinge festgelegt. Und selbst David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, hatte nicht die Freiheit, einfach Dinge anders zu machen. Und das hat hier ein Mann mit seinem Leben bezahlt. Und das ist auch unser Gott. Also ich möchte damit nicht irgendwie Trübsal blasen oder Ängste verbreiten. Aber ich glaube, dass uns ein tieferes Verständnis über Gottes Wesen, auch die Facette, dass Gottes Zorn entbrennen kann, dass uns das auf der Bahn hält in der Zukunft. Dass uns das beim Herrn hält. Also nur die Söhne Kehats durften tragen. Und das waren Leute aus dem Stamm Levi, eben aus dem Stamm, die Priester gewesen sind, ab Aaron. Und dann wollen wir uns nochmal anschauen, was ist bei den Philistern passiert, wo sie die Leute bei sich hatten. Das ist auch hochinteressant. Das finden wir in 1. Samuel 5. Als die Philister die Leute Gottes weggenommen hatten, brachten sie sie von Eben-Eser nach Ashdod. Und die Philister nahmen die Leute Gottes und brachten sie in das Haus Dagons und stellten sie neben Dagon auf. Also Dagon war ihr Götze, der Gott, den sie verehrten. Und als die Ashdoditer am nächsten Tag früh aufstanden und in das Haus Dagons kamen, siehe, da lag Dagon auf seinem Gesicht auf der Erde vor der Lade des Herrn. Und sie nahmen Dagon und stellten ihn wieder an seinen Ort. Und als sie am Morgen des nächsten Tages früh aufmachten, siehe, da lag Dagon wieder auf seinem Gesicht auf der Erde vor der Lade des Herrn. Und zwar lagen der Kopf Dagons und seine beiden Hände abgehauen auf der Schwelle. Nur der Rumpf Dagons war von ihm übrig geblieben. Also ich habe ein bisschen recherchiert und dieser Gott Dagon wird als der Gott der Unterwelt bezeichnet oder wurde als solches verehrt. Und wir können hier sehen, dass selbst diese, wie soll ich mich ausdrücken, dieses Abbild der Lade, was die Gegenwart Gottes symbolisierte, reichte, um diesen Götze zu Fall zu bringen. Und das eben zweimal. Also beim ersten Mal lag er auf seinem Gesicht und beim zweiten Mal waren sogar seine Hände und sein Kopf abgeschlagen. Also hier können wir sehen, dass Gott seine Macht ein Stück demonstriert und dass Kopf und Hände vom Rumpf getrennt waren beim zweiten Mal. Das heißt, sein Gedankengut oder seine Absichten, sein Wille oder Möglichkeiten zu handeln des Gottes Dagon waren von ihm getrennt. Und das ist eine prophetische Vorausschattung auf den Sieg, den Jesus vollbracht hat. Wenn wir uns vorstellen, die Lade des Bundes war ein Kasten aus Holz. Und sie war mehr ein Symbol für die Gegenwart Gottes. Dass das schon genügt hat, um den mächtigsten Götze der Philister, und die Philister sind ja über lange Zeit die massivsten und härtesten Gegner der Israeliten gewesen. Also dieser Kasten hat schon genügt, um diesen Götze zu Fall zu bringen und seinen Kopf und seine Hände abzutrennen, was ein Symbol ist für alles, was dieser Götze ersinnen oder erdenken könnte und alles, was er tun könnte, ist beendet. So eine Vorausschattung auf das, was Jesus vollbracht hat. Und dann können wir lesen, das lesen wir jetzt nicht alles durch, aber die Geschichte zeigt uns, dass dann die Philister diese Leute von einer Stadt zur nächsten brachten, letzten Endes durch die 5 bedeutenden Städte ihrer Region, ihres Landes, und dass überall, wo die Leute hinkommen, nur Verderben war, und das doch in einem so erheblichen Ausmaß, dass sie der Meinung waren, wir müssen diese Leute zurückgeben an Israel. Und dann kommt diese Passage, wo ich vorhin einen Teil gelesen habe. Die Philister waren dann so ratlos über das Gericht und über die Zerstörung, die allein die Anwesenheit dieser Leute brachte. Da steht geschrieben, sie beriefen die Priester und Wahrsager. Und sie sagten, was sollen wir mit der Leute des Herrn machen? Lass uns erkennen, wie wir sie an ihren Ort senden sollen. Und ich bin erstaunt, dass die Priester und Wahrsager der Philister in einer gewissen Weise irgendwie geistliche Einsichten hatten. Sie antworten, wenn ihr die Leute Gottes Israels zurückschicken wollt, so sollt ihr sie nicht leer zurückschicken, sondern ihr müsst ihm auf jeden Fall eine Sühnegabe entrichten. Dann werdet ihr genesen und ihr werdet erkennen, warum seine Hand nicht von euch weicht. Und dann fragen sie, was die Sühnegabe ist, und diese Wahrsager und diese Priester der Philister sagen, sie sollen dann goldene Beulen machen, symbolisch für die Beulen, die Menschen hatten, wo die Leute war jeweils in der Stadt, und 5 goldene Springmäuse, denn es ist dieselbe Plage über euch allen und euren Fürsten gewesen. Also das Ganze fertigen sie dann an, sie tun das in ein Kästchen und schicken das zusammen mit der Leute los. Und dann war noch die Anweisung, dass sie eben einen neuen Wagen nehmen und 2 säugende Kühe, auf die noch kein Joch gekommen ist, und spannt die Kühe an den Wagen und bringt ihre Kälber weg von ihnen nach Hause zurück. Und nehmt die Lade des Herrn, stellt sie auf den Wagen, und die goldenen Gegenstände, die ihr ihm als Sühnegabe entrichtet, tut in ein Kästchen an ihre Stelle und sendet sie hin und lasst sie gehen. Und dann seht zu, wenn sie den Weg hinauf in ihr Gebiet nach Bet-Schemesh zugeht, so hat er uns dieses große Übel getan. Wenn aber nicht, so erkennen wir, dass nicht seine Hand uns geschlagen hat. Ein Zufall ist es für uns gewesen. Also bei dieser Vorgehensweise wird klar, also wenn man Kühe, die Kälber haben, von ihren Kälbern trennt, dann werden die Mutterkühe mit 100%iger Sicherheit zurück zu den Kälbern laufen und nicht in die entgegengesetzte Richtung. Und irgendwie haben die Wahrsagepriester der Philister das drauf ankommen lassen und sich gesagt, also wenn die Kühe jetzt trotzdem weglaufen von ihren Kälbern, die sie normalerweise versorgen würden, dann muss eindeutig irgendein Gott dahinter sein. Und genauso war es. Weil der natürliche Trieb der Kühe sie ganz sicher zu ihren Kälbern zurück hätte laufen lassen. Also so hat sich gezeigt, dass der Gott der Israelis, der Gott Israels, ein lebendiger Gott ist. Und dann lesen wir, dass der Wagen auf das Feld von Josua kam, des Bet-Shemitos, und stand dort still. Und dort lag ein großer Stein, und sie spalteten das Holz des Wagens und opferten die Kühe dem Herrn zum Brandopfer. Und die Leviten nahmen die Leute des Herrn herab und das Kästchen, das daneben stand, in dem die goldenen Gegenstände waren, und sie stellten sie auf den großen Stein. Und die Männer von Bet-Shemesh opferten dem Herrn am selben Tag Brandopfer und schlachteten Schlachtopfer. Und die 5 Fürsten der Philister sahen zu und kehrten an demselben Tag nach Ekron zurück. Hier können wir sehen, dass also die Leute aus dem Stamm Levi die Leute entgegennahmen. Und sie spalteten das Holz des Wagens und opferten die Kühe. Ich denke, wenn sie den Wagen nicht gespalten hätten, dann hätte den der David vielleicht wiederverwendet. Aber David stellte die Leute auf einen neuen Wagen. Ja, also was wir bisher aus dieser Geschichte mitnehmen können, dass unser Gott so ist, wie es sein Wort sagt. Und wir leben aktuell in einer Zeit, wo zunehmend über das Wesen Gottes gelogen wird. Oder wo ein Gott gepredigt oder gelehrt wird, in manchen Büchern, in manchen Lehren, wo die Facette von, dass Gott zornig wird und dass Gott Dinge richtet, die anders laufen, als er das haben will, wo das überhaupt nicht mehr vorkommt. Und obwohl die Absicht Davids gut und richtig war, war die Art und Weise, wie er das getan hat, nicht so, wie es Gott wollte. Und deshalb ging es eben schief. Und das sollte uns eine Warnung sein, zu überlegen, zu prüfen, zu beten, so wie wir die Dinge tun. Ist das so auch die Art und Weise, wie Gott das möchte? Aber David ist ein sehr, sehr erstaunlicher Mann. Ich habe mich versucht vorzustellen, wenn ich in dieser Situation wäre. Ich wollte gerne die Lade zurückholen und dann geschieht so ein Zwischenfall, dass dieser Usa sofort stirbt. Und offensichtlich ist es so geschehen, dass alle wussten, das war Gott. Das war jetzt nicht irgendein Unfall oder da hatte nicht plötzlich ein Herzinfarkt und wer weiß, vielleicht war er schon älter oder hatte irgendeine unentdeckte Krankheit. Irgendwie geht er aus der Geschichte hervor, dass allen klar war, dass Gott das war. Und ich habe mir überlegt, würde ich einen zweiten Versuch unternehmen, die Lade zu holen? Irgendwie geht es vielleicht auch ohne. Ich meine, man muss das dann nicht so eng sehen. Ne? Gott ist ja überall. Muss da unbedingt der Holzkasten hier sein, wenn es mit dem so viele Probleme gibt. Ich habe mir auch überlegt, wir lesen ja nichts davon, dass David ein Denken entwickelt hätte, dass er irgendwie vielleicht auf Gott ärgerlich gewesen wäre. Oder dass er an irgendeiner Stelle Gott Vorwürfe gemacht hätte. Aber Gott, du hast doch gesehen, ich wollte die Lade des Bundes herholen und jetzt machst du das. Das verstehe ich ja überhaupt nicht. Das finde ich ungerecht von dir. Wie stehe ich jetzt da? Wir lesen nichts von alledem. Und das zeigt etwas ganz Erstaunliches über David, finde ich. Einmal die Tatsache, dass er einen zweiten Versuch unternimmt. Und ich denke schon, dass das ein gewisses Risiko dargestellt hat. Und das schauen wir uns an, der ersten Chronik. Wir können sehen, dass er sich doch sehr, sehr gut vorbereitet hat. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, dass David nachgedacht hat, was ganz genau lief da falsch und wie ist das richtig in den Augen Gottes? Was ganz genau habe ich zu tun? Also das finden wir 1. Chronik 15. Es ist auch im 2. Samuel beschrieben, aber ich lese es hier aus dieser Passage. Und David machte sich Häuser in der Stadt Davids und errichtete eine Stätte für die Leute Gottes her und schlug ein Zelt für sie auf. Damals sagte David, die Leute Gottes soll niemand tragen, außer den Leviten, denn sie hat der Herr erwählt, die Lade des Herrn zu tragen und seinen Dienst zu verrichten auf ewig. Aha. Also offensichtlich hat David ganz sehr nachgedacht und sich schlau gemacht. Vielleicht Leute gefragt, Priester gefragt, in alten Schriften gelesen, was weiß ich. Aber hier können wir lesen, dass er sagt, die Lade soll niemand tragen, außer den Leviten. Und David versammelte ganz Israel nach Jerusalem, um die Lade des Herrn an ihre Städte hinaufzubringen, die er für sie hergerichtet hatte. Und David versammelte die Söhne Aarons und die Leviten. Dann sind ja eine Menge Leute aufgezählt, in welchen Abteilungen die wie gelaufen sind und wie viel aus jeder Gruppe und so weiter. Das überspringe ich mal. Dann Vers 11. Und David berief die Priester Zadok und Abiathar und die Leviten Uriel, Asaja und Joel, Shemaja und Eliel und Abinadab. Und er sagte zu ihnen, ihr seid die Familienoberhäupter der Leviten, heiligt euch, ihr und eure Brüder, und bringt die Lade des Herrn, des Gottes Israels, hinauf an die Stätte, die ich für sie hergerichtet habe. Denn weil beim ersten Mal nicht ihr es getan habt, machte der Herr unser Gott einen Riss unter uns, weil wir ihn nicht nach der Vorschrift gesucht haben. Da heiligten sich die Priester und die Leviten, um die Lade des Herrn, des Gottes Israels, heraufzubringen. Und die Söhne der Leviten trugen die Lade Gottes auf ihren Schultern, wobei die Tragstangen auf ihnen lagen, wie Mose es geboten hatte nach dem Wort des Herrn. Dann wurden noch genau festgelegt, wer die Sänger sind, die Harfenspieler, die Trompetenspieler, Torwächter wurden festgelegt. Und dann Vers 28, ganz Israel brachte die Lade des Bundes des Herrn hinauf mit Jauchzen, und mit Hörnerschall und mit Trompeten und mit Zimbeln, musizierend mit Harfen und Zittern. Dann 1. Chronik 16, und sie brachten die Lade Gottes hinein und stellten sie in die Mitte des Zeltes, das David für sie aufgeschlagen hatte, und sie brachten Brandopfer und Heilsopfer dar vor Gott. Und als David die Darbringung der Brandopfer und der Halsopfer beendet hatte, segnete er das Volk im Namen des Herrn und er verteilte an jeden Israeliten vom Mann bis zur Frau, an jeden einen Laib Brot, einen Dattelkuchen und einen Rosinenkuchen. Also wir können hier sehen, beim zweiten Versuch hat David sehr genau geachtet, das so zu tun, wie es Gott angewiesen hatte, wie wir es im 4. Mose gesehen haben. Und hat sich Gedanken gemacht, was ging da beim ersten Mal schief. Aber er hat sich in diesem ganzen Ereignis davor bewahrt, auf Gott ärgerlich zu sein, das als ungerecht zu empfinden oder zu sagen, okay, wenn das so schwierig ist, wer weiß, dann lassen wir es einfach weg. David hatte ja zu der Zeit alles erreicht. Diese lange Zeit der Verfolgung war vorbei. Er war endlich zum König gesalbt und hätte genauso sagen können, jetzt, wo ich alles erreicht habe und König bin in Jerusalem, wenn es mit der Leute nicht funktioniert, dann lassen wir es halt weg. Das zeichnet ihn aus. Trotz dieser Begebenheit ist David weitergegangen. Hat sich das angeschaut und hat dann die Anweisung gegeben, entsprechend so, wie Gott das wollte. Dann will ich uns das nochmal lesen. 2. Samuel 6 ist ja auch das beschrieben. Ich lese mal Vers 12. Und dem König David wurde berichtet, der Herr hat das Haus Obed-Edoms und alles, was ihm gehört, gesegnet, um der Leute Gottes willen. Also das war ja diese Zwischenstation, nachdem Usa gestorben war, brachten sie ja die Leute in das Haus dieses Mannes. Und dann hörte David, dass das Haus des Mannes sehr gesegnet war, dadurch, dass die Leute des Bundes in seinem Haus stand. Da ging David hin und holte die Leute Gottes mit Freuden aus dem Haus Obed-Edoms in die Stadt Davids herauf. Und es geschah, wenn die Träger der Leute des Herrn 6 Schritte gegangen waren, opferte er einen Stier und einen Mastkalb. Das ist auch nochmal beschrieben in der 2. Chronik. Dort ist es nicht beschrieben mit alle 6 Schritte, sondern da steht, dass er 7 Stiere, 7 Kälber opferte. Ich bin mir deshalb nicht ganz sicher, ob hier in der deutschen Übersetzung mit diesen 6 Schritten, ob da nicht eine bestimmte Redewendung übersetzt wurde, wie es vielleicht nicht genau zutrifft. Weil ich habe mal recherchiert, dass die Entfernung dieser beiden Orte waren ungefähr 46 Kilometer. Ich weiß nicht genau, wenn man da alle 6 Schritte 2 Tiere opfert, welche Herden da abgeschlachtet sind. Dieses Detail, also das können sicherlich hochstudierte Menschen besser rausfinden. Also seien es nun alle 6 Schritte ein Opfer gewesen oder lass es die 7 Opfer gewesen sein, wie es in der Chronik steht. Worauf ich hinaus möchte ist, wie wertvoll war David die Gegenwart Gottes? Wie wichtig war ihm das? Wie wichtig war ihm das? Er war König. Er hätte ein Denken haben können, über mir ist sowieso niemand. Ich brauche keinen. Alle Anweisungen gehen von mir aus. Und es war ihm so wichtig, dass ihm das, ja, diese Menge an Opfern wert war. Und das möchte ich gerne, dass wir das für uns nehmen. Was ist uns das wert, dass Gegenwart Gottes da ist in unserem Leben, in unseren Familien? Was ist uns das wert an Mühe, an Arbeit? Und ich meine jetzt nicht, wir müssen irgendwas leisten, dass Gott uns rettet oder dass Gott uns annimmt. Aber der ganze Bereich, welche Gegenwart haben wir in unseren Familien, in unseren Versammlungen, in unseren Hausgruppen? Was ist uns das wert? Wie viel Mühe ist uns das wert, dass der Herr in unserer Mitte ist, dass seine Gegenwart da ist? Und David war das gewaltige Mühen wert. Er hat einen zweiten Versuch gemacht, obwohl der erste so furchtbar schief ging. Er hat genau geschaut, wie müssen wir das tun. Er wusste dann, das muss aus dem Stamm Levi sein. Das muss getragen werden. Die Leute müssen sich gereinigt haben. Und hat dann viele, viele Tiere geopfert. Und dann steht, und David tanzte mit aller Kraft vor dem Herrn. Und David war mit einem Leinen-Ephod gegürtet. So brachte David und das ganze Haus Israel die Lade des Herrn hinauf mit Jauchzen und mit Hörnerschall. Das muss ein gewaltiges Ereignis gewesen sein, dass sie dann die Lord in die Mitte des Zeltes stellten, dass er dann das Volk gesegnet hat. Und dann gibt es noch diese Begebenheit mit seiner Frau oder einer seiner Frauen, Michael, die das Ganze beobachtete. Das steht geschrieben dann Vers 16. Es geschah, als die Leute des Herrn in die Stadt Davids kamen, schaute Michael, die Tochter Sauls, aus dem Fenster. Es ist bemerkenswert, dass sie nicht mit dabei war, die Leute zu holen. Dass sie nicht mitgegangen ist. Dass sie aus dem Fenster schaute. Also offensichtlich hatte sie in ihrem Inneren mit dem, was ihr Mann da tat, gar nichts zu tun. Und dann steht, als sie nun König David vor dem Herrn hüpfen und tanzen sah, da verachtete sie ihn in ihrem Herzen. Und das kommt dann auch am Ende dieses Kapitels. Wie ehrenwert hat sich heute der König von Israel gezeigt, als er sich heute vor den Augen der Mägde seiner Knechte entblößt hat, wie sich sonst nur einer der ehrlosen Leute entblößt. Da sagte David zu Michael, vor dem Herrn, der mich vor deinem Vater und vor seinem ganzen Haus erwählt hat, um mich zum Fürsten über das Volk des Herrn über Israel zu bestellen. Ja, vor dem Herrn will ich tanzen. Und ich will noch geringer werden als diesmal und will niedrig werden in meinen Augen. Aber bei den Mägden, von denen du sprichst, bei ihnen werde ich in Ehren stehen. Michael aber, die Tochter Sauls, bekam kein Kind bis zum Tag ihres Todes. Das ist eine Warnung, dass diese Haltung, die diese Michael hatte, bei ihr im wahrsten Sinne des Wortes zur Unfruchtbarkeit führte. Und ich denke, geistlich übertragen kann man sagen, dass wenn wir solche Haltung in unseren Herzen erlauben, dass uns das geistlich unfruchtbar macht, wenn wir über Geschwister verachtend denken, gerade über Geschwister, die vielleicht ähnlich hier wie David sich so dem Herrn hingeben oder sich so über Gott freuen können oder so ausgelassen sein können, ihm zu preisen, verursachte, dass sie kein Kind bekommen. Ja, David war es also wichtig und wertvoll, die Leute zu haben in Jerusalem, weil David den Herrn liebte. Und wir sollen dieselbe Liebe, dasselbe Verlangen entwickeln, das Gegenwart Gottes unter uns ist. Und das ist eben nicht automatisch oder weil irgendjemand einen Bibelvers proklamiert, Herr, du weißt ja, wenn zwei oder drei in deinen Namen versammelt sind, dann bist du mitten unter ihnen. Also nur weil man diesen Bibelvers sagt, heißt das nicht automatisch, dass Gott dann da ist. Ja, David war das also absolut wichtig. Er hat einen zweiten Versuch unternommen. Er war nicht über Gott verärgert, obwohl ich denke, dass ihm doch der Schreck tief saß. Und er hatte nicht diese Haltung des Vorwurfs, aber Herr, wir haben doch alles versucht, wir haben doch alles gemacht. Kannst du das nicht annehmen? Ist denn das immer noch nicht genug? Diese Gedankengänge hatte er nicht. War nicht verärgert, dass Gott seine Anstrengungen oder seine Unternehmung nicht belohnt hat oder anerkannt hatte. David liebte den Herrn. Und wenn wir das studieren in 1. Chronik, das ist alles dort nochmal beschrieben, Kapitel 13 bis 15, da ist auch beschrieben, dass David zweimal gewaltige Siege über die Philister erringt. Und diese Siege liegen zwischen dem ersten und dem zweiten Versuch. Das ist nochmal eine erstaunliche Tatsache, weil die Philister waren damals, denke ich, die bestausgerüstete Streitmacht überhaupt. Und wenn die angerückt sind, waren die in der Regel in der Überzahl. Sie waren waffentechnisch, denke ich, wesentlich besser ausgerüstet. Und das bedeutete jedes Mal auf der menschlichen Ebene, das ist unser Untergang. Jedes Mal, wenn die Philister auf dem Plan waren, hieß das eigentlich für Israel, jetzt ist unser Ende da. Weil die waren jedes Mal sehr viel mehr, hatten die moderneren Waffen, da ist von Unmengen von Streitwagen geschrieben und eisernen Waffen und alles. Also jedes Mal war ein Krieg mit den Philistern ein übernatürliches Ereignis oder die Israeliten schauten ihrem Ende entgegen. Und obwohl er da zwei gewaltige Siege erringt, hat ihm das nicht davon abgelenkt, seinen Plan zu verfolgen: ich muss die Leute in Jerusalem haben. Also auch Erfolg hat ihn nicht dort weggezogen. Was ist das Wichtigste? Er hat da zweimal Gott genau gefragt, wie er gegen die Philister vorgehen soll. Die Strategien waren sehr verschieden. Und David hat sich genau dran gehalten, hat zweimal einen überragenden Sieg errungen über eine Übermacht im Zischfachen. Und auch diese Siege konnten ihn nicht so beeindrucken oder abheben lassen, das zu vergessen, sondern er hat das weiter verfolgt, die Leute Gottes zu holen. So wichtig war ihm das. Ja, die Priester aus dem Stamm Levi, die sich gereinigt hatten, durften die Lade tragen. Sie musste auf den Schultern getragen werden. Und dann gibt es einen ganz erstaunlichen Vers aus der Chronik 15, 26. Da steht: es geschah, als Gott den Leviten half, die Lade des Bundes des Herrn trugen. Das bedeutet, wenn wir die Dinge so tun, wie der Herr es möchte, dann ist der Herr selber dabei, das Ganze zu unterstützen und zu helfen. Wahrscheinlich wären die körperlich nicht in der Lage gewesen, die Leute 46 Kilometer auf ihren Schultern zu tragen. Aber hier steht, Gott selber half dabei. Das ist ein Versprechen oder das ist eine Vorgehensweise: wenn die Dinge so geschehen, wie der Herr das möchte, dann wird er selber dafür sorgen, dass es zum Erfolg kommt, dass es funktioniert. Der Herr duldet also kein eigenmächtiges Handeln, auch wenn es in guter Absicht geschieht. Ja, die Gegenwart Gottes unter uns. Also das war alles aus dem Alten Testament. Aber die Bibel sagt, die Dinge sind alle aufgeschrieben zu unserer Belehrung. Und nun ist die Frage, wie verhält es sich jetzt mit uns? Was ist mit uns und der Gegenwart Gottes, die wir begehren sollen? Und was gelten denn da für Regeln oder was gibt es da für Dinge einzuhalten? Hier ist es ganz klar beschrieben: nur eine ganz bestimmte Gruppe von Leuten aus einem bestimmten Stamm, von Gott festgelegt, alles ganz genau. Und ja, wir leben jetzt im neuen Bund. Und da ist die Frage, gibt es da auch irgendwelche Linien oder Regeln? Wie können wir denn erreichen, dass der Herr in unserer Mitte ist? Und ich glaube, das ist überhaupt das Wichtigste von allen. Und ich hoffe, dass ihr das auch so seht. Weil das ist nicht unbedingt in jeder Gemeinde Überzeugung, dass das das Wichtigste wäre, dass Gottes Gegenwart da ist. Es gibt auch Gemeinden, die sind Überzeugung, das Wichtigste ist, dass viel Geld gesammelt wird oder ist der Gottesdienst attraktiv war für Außenstehende oder irgendetwas. Aber ich glaube, das ist das Allerwichtigste überhaupt, dass seine Gegenwart in der Gemeinde ist, sprich in unserem Leben, in unseren Familien, in unseren Versammlungen. Ja, wie verhält sich das jetzt bei uns? Und das Neue Testament ist da ziemlich klar über dieses Thema. Alles so im Zusammenhang Gegenwart Gottes unter uns. Und das Erste, was ich lesen möchte, ist ein Vers aus 1. Petrus 2. Ich denke, da ist sehr bekannt. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Also halten wir mal zunächst fest, hier sagt uns die Schrift, dass wir ein auserwähltes Geschlecht sind, ein königliches Priestertum. Das ist die Qualität des neuen Bundes, dass die Könige und die Priester vereint sind. Deshalb werden wir bezeichnet als ein königliches Priestertum. Zur Zeit des Alten Testamentes war das streng getrennt. David König, Leviten Priester. Und das durfte man nicht vermischen. Es gibt eine Geschichte, wo ein König opfern wollte, was die Priester machen, und das war auch eine Katastrophe. Das ist eine Qualität des neuen Bundes und das ist eine ganz gewaltige, großartige Tatsache, dass das Wort uns im neuen Bund als Könige und Priester bezeichnet. Das bedeutet, in Übereinstimmung mit der gesamten Schrift, wir alle sind schon mal qualifiziert, in der Gegenwart Gottes zu sein, vorausgesetzt, wir sind von neuem geboren und gehören Jesus. Durch sein Opfer werden wir alle als Priester bezeichnet, wo im Alten Testament ganz klar nur der Stamm Levi die Priester waren. Und die haben stellvertretend für all die anderen die Opfer gebracht und die Arbeit und den Dienst getan im Zelt der Begegnung, später im Tempel. Bedeutet, wir alle sind Priester. Wir alle werden als eine heilige Nation, als ein Volk zum Besitztum bezeichnet. Nicht mehr nur die Juden, die Gottesvolk sind und Gottesvolk bleiben, sondern auch wir. Auserwählt, Könige, Priester, heilig, ihm gehören oder ein Volk des Eigentums. Eine andere Schriftstellen übersetzen diese, oder kann man die Worte, die stehen, noch übersetzen, ein Volk zum Besitz oder ein Volk, das man erworben hat zum Besitz oder Erworbene, ein Volk der Erwerbung. Das ist allein möglich durch das Opfer von Jesus. Deshalb können wir uns Gott nahen. Dieser Usa war nicht aus dem Stamm Levi, war nicht gereinigt. Und dieses sich Gott nahen, indem er an die Lade fasste, war sein sofortiger Tod. Und es sollte in einer gesunden Weise uns zur Warnung sein, ohne Jesu Opfer würde exakt dasselbe heute passieren. Nicht, dass wir uns in einer falschen Weise vor Gott Angst haben, aber dass wir Ehrfurcht haben vor dem, was Jesus tat. Und es ist gerade so eine Inflation im Gange und ich bin schockiert, was so an Büchern auf den Markt kommt in Deutschland und an Lehren publik wird, wo diese Kernbotschaften, das Kreuz, Jesus ist gestorben am Kreuz, ist begraben worden, ist auferstanden von den Toten, dass das alles irgendwie an die Seite kommt. Und dass andere Dinge betont werden. Aber das ist der Kern des Evangeliums. Und wenn Jesus nicht das vollkommene Opfer gebracht hätte und es würde einer ranfassen, würde genau dasselbe passieren. Es könnte sich niemand Gott nahen. Aber auf der Grundlage des neuen Bundes kann und will Gott in unserer Mitte sein. Er will das gerne. Und das, ja, sind die Fragen, um die es geht, können wir etwas dazu tun, dass Gottes Gegenwart unter uns ist? Oder ist das alles, Altes Testament hat mit uns nicht viel zu tun? Schließlich hat ja Gott versprochen, unserer Mitte zu sein. Oder können wir doch etwas dazu tun oder haben wir etwas zu tun? Wenn ja, was? Was sollten wir da tun? Was können wir tun? Und da möchte ich einfach ein paar Punkte nennen, wo ich glaube, wenn wir die beherzigen, dass die Gegenwart Gottes in unserem Leben und unseren Gemeinden, unseren Gruppen, unseren Treffen zunimmt. Und das finden wir alles im 1. Petrus 2. Also Gegenwart Gottes ist auch neben all der Freude und all dem Herrlichen und Wunderbaren, was damit zusammenhängt, ist es auch eine ernste Sache. Es ist immer noch derselbe Gott. 1. Petrus 2, ich beginne mal bei Vers 4. In der Elberfelder beginnt der zu ihm kommend als zu einem lebendigen Stein. Zu ihm kommend. Das ist so mein erster Punkt. Ich habe den ersten Punkt genannt, Jesus. Wollen wir die Gegenwart Gottes haben in unserem Leben, in unseren Familien, in der Gemeinde, in den Versammlungen, dann ist der erste Punkt, es geht um Jesus, zu ihm kommend. Und das ist das Bekenntnis, was wir ja, was wir ablegen sollen, was wir auch regelmäßig beten sollen und können, dass Jesus der Sohn Gottes ist, im Fleisch gekommen ist, gekreuzigt ist, gestorben ist, begraben wurde, auferstanden ist, aufgefahren ist, in den Himmel zur Rechten des Vaters sitzt. Und diese Tatsachen von neuem Geborensein, getauft im Wasser, getauft im Heiligen Geist und ihm nachfolgend als ein gehorsamer Jünger. Das Ganze geht um Jesus, zu ihm hin und alles geht von ihm aus. Und das ist das Allererste. Wenn wir wollen, dass der Herr unter uns ist und seine Gegenwart zunimmt, dass wir mehr erleben, dass er wirklich da ist. Nicht nur so gesprochen, ja, Gott ist da und Gott ist in einer gewissen Weise allgegenwärtig und das auf der ganzen Welt. Wenn Gott nicht im gewissen Sinne allgegenwärtig wäre, dann würde sofort alles zusammenbrechen. Die gesamte Materie würde sich auflösen. Alles würde sofort binnen Bruchteilen von Sekunden aus den Fugen geraten. Aber ich meine, die Gegenwart Gottes, die sich manifestiert, wo man merkt, man kommt zusammen mit den Geschwistern und wir singen, loben den Herrn und wir merken, der Herr ist in unserer Mitte. Das meine ich. Und das hat etwas damit zu tun, dass wir den richtigen Jesus haben. Und irgendwie ist das nicht mal selbstverständlich. Und zwar den Jesus, den ich beschrieben habe, mit all den Fakten, die das Wort Gottes nennt. Und da gibt es eine Menge Lehren, die verschiedene Fakten einfach ändern. Erst vor kurzem hörte ich da eine Lehre, jemand, die Margot Käßmann zitiert, wo sie gefragt wurde, wie sie das sieht mit der jungfräulichen Geburt. Und die Frau Käßmann antwortet sinngemäß, da wäre sie ganz Theologin des 21. Jahrhunderts. Und das war irgendwie eine moderne Patchwork-Familie mit Maria, Josef und Jesus. Da bin ich ganz Theologin des 21. Jahrhunderts, war ihre Antwort. Und das ist jetzt erstmal vordergründig lustig, sowas zu erzählen. Aber wenn wir eine dieser Tatsachen, die ich genannt habe, wegnehmen, dann verlieren wir die Gegenwart Gottes. Der Herr wird sich zu sowas nicht stellen und wird an solcher Orte nicht kommen. Deshalb bewahrt es unter euch, es geht um Jesus. Deshalb steht es im 1. Petrus 2, zu ihm kommend. Zu ihm. Das ist das Erste und Allerwichtigste. Es geht um Jesus. Ich denke, dass da allgemein in der ganzen Entwicklung in den letzten Jahrzehnten viele Fehler gemacht wurden. Der ganze charismatische Bereich hat sich stark konzentriert auf Manifestationen, auf ich will gesegnet werden. Da waren interessante Gottesdienste, interessante Treffen. Ich brauche eine Prophetie. Ich brauche den Segen. Ich brauche Erleichterung. War viel Betonung auf, was der Herr tun kann. Und das ist auch schön, was der Herr tun kann. Und das ist gut. Aber die Hauptsache muss die Hauptsache sein, Jesus selbst. Und zwar genau der Jesus, den das Wort beschreibt. Und Paulus sagt das im Korintherbrief, es ist möglich, einen anderen Jesus zu predigen. Und wenn das getan wird und man hört dem zu, dass man dann einen anderen Geist empfängt. Und in diesem Bereich haben wir den richtigen Jesus. Und glauben wir das, was das Wort genau über ihn sagt, in diesem Bereich müssen wir sehr klar sein und müssen das unbedingt festhalten. Und da spielt es keine Rolle, ob von irgendwelchen Gemeindebewegungen, von irgendwoher auf der Welt, ein Buch nach dem anderen kommt, was immer schöner und bunter ist und was vordergründig sehr unsere Seele anspricht, das spielt keine Rolle. Wenn ihr in irgendwelchen Lehren nichts mehr findet vom Kreuz, vom Opfer von Jesus, von dem, wer er war, wie er gelebt hat und von den Tatsachen, die das Wort sehr klar nennt, dann ist größte Vorsicht geboten. Zu ihm kommend, wollen wir Gegenwart Gottes unter uns haben, dann kommen wir zu ihm, Jesus, dem Sohn Gottes, der nicht aus einer Patchwork-Familie stammt und da irgendwie was Komisches passiert ist, sondern dann glauben wir, es ist genauso geschehen, wie es im Wort steht. Also das ist der erste Punkt, das ist die zentrale Wahrheit. Deshalb geht Paulus so weit, dass er sagt, ich habe mir vorgenommen, wenn ich zu euch komme, nichts anderes zu wissen als Jesus und ihn als gekreuzigt. Und Paulus wusste schon eine Menge Dinge. Er war sehr, sehr gelehrt, hochintelligent Und wir sehen an seinen Briefen, was er für Offenbarung hatte. Und das hat eine Bedeutung, wenn dieser Mann das sagt. Ich habe mir vorgenommen, nichts anderes zu wissen als das. Das Zentrum unseres Glaubens. Und darum tobt ein Kampf. Ich weiß nicht, inwieweit ihr da Sachen mitbekommt oder gelesen habt oder euch das nicht so beschäftigt. Ich sehe, dass darum ein Kampf tobt. Es sind echt Kräfte am Werk, einen anderen Jesus zu etablieren in den Gemeinden. Und der Tag wird kommen, wo da Leute buchstäblich das erleben, was der Usa erlebt hat. Der Tag kommt. Also so wollen wir leben, daran halten wir fest und so lehren wir Menschen, die zu uns kommen. Wir lehren genau diesen Jesus und wir tun es wie Paulus. Wir lehren Jesus als den Gekreuzigten und das ist eine Botschaft, die Menschen, die nichts glauben, eine Torheit ist. Und wenn man Jesus genau studiert, wie er gelehrt hat, wie er sich bewegt hat, dann wurde er schon sehr, sehr häufig missverstanden. Und ich sehe kaum, dass Jesus sich erklärt hat, um Missverständnissen vorzubeugen. Also ein Beispiel, die Jünger laufen mit ihm und sie sagen, guck mal, der Tempel, ist das nicht ein gewaltiges Bauwerk? Und ich denke, es war gewaltig. Also wir haben bei uns ganz in der Nähe eine kleine Stadt, da ist so ein Israelverein und die haben den salomonischen Tempel in einem großen Modell nachgebaut. Und wenn man das Ding sieht, das ist schon gewaltig, was das für Ausmaße hatte. Und die Jünger sagten, guck mal, gewaltiges Gebäude. Und Jesus sagt, ich werde den Tempel in 3 Tagen abreißen und wieder aufrichten. Und da war natürlich ein Riesenaufschrei. Wie kannst du sowas behaupten? Da ist 46 Jahre gebaut worden und du willst es in 3 Tagen aufbauen. Und da steht nicht, nein, ich habe das anders gemeint. Ihr habt mich missverstanden. Ich habe das so und so und so gemeint. Davon steht nichts. Jesus sagt das, zack, alle verstehen ihn falsch. Das war's. Es gibt eine Menge solcher Stellen. Da habe ich mich manchmal gefragt, Jesus hätte das doch mal klarstellen können. Müssen unser Evangelium, wir müssen nicht vorbeugen, dass es missverstanden wird. Es verliert sonst seine Kraft. Also zu ihm kommend, Jesus, so wie es das Wort sagt. Der zweite Punkt, da steht, zu ihm kommt als zu einem lebendigen Stein, von Menschen verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen. Als lebendige Steine aufbauen lassen oder sich einbauen lassen. Das ist mein zweiter Punkt. Lasst euch einbauen in dieses geistliche Haus. Diese Schriftstelle spricht ja davon in der Verlaufsform. Was bedeutet, eine Gemeinde ist im Bild gesprochen eine Baustelle. Ich habe schon Leute kennengelernt, die sind auf der Suche nach dem fertigen Haus. Aber das existiert nicht. Sondern die Gemeinde ist eine Baustelle. Und Petrus sagt nicht, dass in der Vergangenheitsform, ihr müsst euch einbauen lassen und dann ist es fertig, sondern lasst euch einbauen. Das ist ein Verlauf, dass wir uns einfügen lassen. Und es sagt auch noch andere Stellen, dass das ein geistlicher Bau ist. Und auf einer Baustelle sind eben Dinge noch nicht fertig. Da gibt es Bereiche, wo vielleicht schon viel zu sehen ist, die Wände stehen, ist es verputzt und irgendwie schon kurz vor Malen. Und andere Bereiche, da ist noch der Bagger und macht noch ein Loch in der Erde fürs Fundament. Und da ist noch gar nichts von dem Haus zu sehen. Und hier fordert uns die Schrift auf, dass wir uns einbauen lassen in diesen Bau. Und dass wir das nicht verwechseln, wenn wir sagen, wir wollen die Dinge so tun, wie es der Herr sagt. Und nicht einfach, okay, wir laden die Leute auf den Korn und fahren die mit Ochsen. Das haben die Verluste auch gemacht, hat funktioniert, machen wir auch. Wir wollen das, die Dinge tun, wie es Gott sagt. Aber dass wir nicht in ein Extrem hineinkommen und sagen, ja, wenn das und das und das hier nicht haargenau so ist, dann kann ich ja gar nicht dabei sein. Weil das ist ja gar nicht so, wie es die Schrift sagt. Versteht ihr? Man dürfen nicht in solche Extreme hineinkommen. Die Gemeinde ist ein geistliches Haus, was sich im Bau befindet. Und die Aufforderung an uns ist, wir lassen uns einfügen. Jesus sagt selber mal, dass er die Gemeinde baut, dass er der Baumeister des Ganzen ist. Und Paulus sagt das auch. Er sagt an einer Stelle, wir sind die Baumeister, und an einer anderen Stelle, Jesus ist der Baumeister. Und beides ist wahr. Beides sind richtige Aussagen. Und dass wir uns einbauen lassen, bedeutet, wir sind gehorsam und ja, eben wie es auf der richtigen Baustelle auch ist, dass der Maurer auf dem Gerüst genau weiß, wo welcher Stein hin muss, und der Stein nicht sagt, Moment mal Maurer, das, so geht das nicht. Ich muss an eine ganz andere Stelle, du bist total im Irrtum hier. Das kommt oft vor in Gemeinden. Aber wir lassen uns einbauen. Und das hat viel mit Gehorsam zu tun, dem Herrn gegenüber und auch der Leitung. Und das hat was zu tun mit Willigkeit und mit Unterordnung. Und es hat auch etwas damit zu tun, dass wir persönliche Wünsche oder Überzeugungen hinter dem Vorankommen des gesamten Bauwerks zurückstellen. Wenn jeder Balken im Dach seine eigene Idee entfalten könnte, wie er denn wohl eingebaut sein wollte, würde der Dachstuhl relativ seltsam aussehen. Und das ist irgendwie ein Fakt, da man so kaum beim Vorbereiten sich einbauen lassen bedeutet, ich bin der Balken, dann kommt die Säge, die Axt, die Bohrmaschine, und ich lasse mich genauso einbauen, dass das in dem Gesamtplan passt. Es hat auch etwas damit zu tun, in einer gewissen Weise sich unter dem Unfertigen des Ganzen zu demütigen. Es kann ja sein, dass du schon der gehobelte und geschliffene und lackierte Balken bist, und bei den anderen Balken, die sehen noch aus wie abgeschnittene Bäume. Da muss noch viel passieren. Es hat auch etwas damit zu tun, dass eine Gemeinde vorankommt, dass Jesus sie bauen kann, dass alle Beteiligten sich auch ein Stück darunter demütigen, wo es noch überall fehlt. Und sich auch dazu stellen und sagen, ja, das fehlt uns. Wir haben ja nicht jeden Sonntag Tote auferweckt, fehlt uns noch eine Kleinigkeit. Na? Noch nicht ganz wie in der Apostelgeschichte. Und es ist sehr, sehr schade. Und mir sind auch Leute begegnet, die so eine Idee haben, ganz viel Lehrer gehört, wissen ganz genau, was das Wort sagt. Und leider hat es aber dazu geführt, also ich kann eigentlich nirgendwo mehr hingehen, weil wir haben sehr viel Kontakt mit allen möglichen Ecken in Deutschland, oder viele Leute nehmen zu uns Kontakt auf, und oft höre ich Geschichten, die sich ähnlich wiederholen. Ja, ich habe keine Gemeinde, in meiner Nähe gibt es gar nichts. Und über die Jahre habe ich festgestellt, es gibt dann schon irgendwo Gemeinden. Deutschland ist nicht völlig leer. Und wenn man dann so spricht, ja, und ja, in der Gemeinde, da ist das, und in der ist das, und in der Gemeinde ist aber das, und in der Gemeinde ist jenes. Von daher ist mir das irgendwie ein wichtiger Punkt. Wir lassen uns einbauen in ein Bauwerk, was sich im Bau befindet. Und es kann sein, wie es auch auf der Baustelle vorkommt, da wird vielleicht schon irgendwo ein ganz edles Zierelement angebracht. Das ist ganz sauber und ganz edel. Und daneben kommt noch irgendwie ein grobschlächtiger Maurer und putzt noch was zu. Und pff, ist das Zierelement auch nicht mal schön. Das kann passieren im Gemeindebau. Aber Petrus sagt, lasst euch selbst als lebendige Steine aufbauen. Als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum. Und dann steht nämlich mit einem bestimmten Zweck, geistliche Schlachtopfer darzubringen. Also wir bringen keine Schlachtopfer mehr im wörtlichen Sinne. Wir müssen keine Schafe oder Widder oder Stiere schlachten. Aber das Neue Testament spricht von geistlichen Schlachtopfern. Das ist mein dritter Punkt, dass wir die Gegenwart Gottes in unserer Mitte haben, dass wir geistliche Schlachtopfer darbringen. Was sind geistliche Schlachtopfer? Da gibt es eine starke Stelle im Psalm 141, Vers 2. Da steht, lass als Rauchopfer vor dir stehen mein Gebet, das Erheben meiner Hände als Speisopfer am Abend. Also eines unserer geistlichen Schlachtopfer sind unsere Gebete. Eine Gemeinde, wo viel gebetet wird, ist eine Gemeinde, wo Gegenwart Gottes ist. Und das nicht nur in der Versammlung, sondern wo die einzelnen Leute beten, regelmäßig beten. Also wir wissen, wir sind aus Gnade errettet. Wir müssen nicht Opfer bringen, um unsere Schuld abzuwaschen, sondern Jesus war das vollkommene Opfer und das für immer. Das ist sonnenklar. Und doch spricht das Neue Testament von geistlichen Schlachtopfern, die wir da bringen. Und hier wird auch das Wort Opfer verwendet. Und ein Gebetsleben zu entwickeln, das hat etwas mit Opfer zu tun und das möchte der Herr gerne sehen. Du persönlich betest und ein geistliches Schlachtopfer bringst. Dann hatten wir im Psalm gesehen, das Erheben meiner Hände als Speisopfer am Abend. Das Erheben der Hände war für den Psalmisten die Standardgebetshaltung. Es gibt auch andere Schriftstellen, die sagen, dass die Männer heilige Hände erheben sollen zum Gebet. Geistliche Schlachtopfer sind dem Herrn Lob und Ehre geben. Lobpreis und Anbetung in der Gemeinde ist zuerst ein geistliches Schlachtopfer für Jesus. Es geht bei Lobpreis und Anbetung in der Gemeinde nicht darum, ob ich mich dabei wohlfühle oder ob mir das etwas gibt. Es geht in erster Linie darum, dass dem Herrn das gefällt und er das so möchte, dass eine Gemeinde zusammenkommt und unsere Lobpreiszeit ist nicht das Vorprogramm oder die Überbrückung, bis dann alle irgendwie ruhig sind und die Predigt kommen kann, sondern die Lobpreiszeit ist ein geistliches Schlachtopfer. Und das ist eben auch manchmal ein Opfer. Man kommt vielleicht müde zur Versammlung, man hat komische Sachen erlebt, man ist mit Gedanken woanders. Wir sind sicherlich nicht immer in unseren Gefühlen, oh ja, ich will den Herrn loben. Aber die eigentlich kostbaren Lobopfer sind die, wenn es uns überhaupt nicht danach ist. Dann ist es ein echtes Lobopfer. Und meine persönliche Erfahrung ist, wenn wir einfach dort unserer Seele die Absage erteilen und sagen, egal wie ich mich jetzt fühle, ich preise den Herrn, ich freue mich gerade nicht, ich habe irgendeine Niederlage erlitten, irgendwas Schlimmes ist passiert, ich habe Probleme, es sieht gar nicht gut aus, ich preise jetzt trotzdem. Wenn du diesen Schritt gehst, das sind die besten Anbetungszeiten. Und die Aufforderung besteht, um geistliche Schlachtopfer zu bringen. Oft höre ich das, ja, das hat mir nicht so viel gegeben und das hat mich nicht so weitergebracht. Es geht bei Lobpreis und Anbetung erstmal gar nicht um uns, es geht um den Herrn. Es geht um ihn, dass seine Ehre groß gemacht wird, sein Name erhoben wird. Das ist das Opfer, was wir bringen sollen und können. Als Gemeinde und persönlich. Dankbarkeit, ihm Dankopfern, sagt die Bibel auch ganz klar, Psalm 51. Und die Bibel sagt auch, dass wir seine Taten verkündigen sollen. Dieses Element, das sollte irgendwie mit einfließen in der Lobpreis- und Anbetungszeit. Und jetzt habt ihr hier eine Raumgröße, die es sehr gut erlaubt, dass man einfach vom Platz aus betet. Es muss nicht erst jemand vorgehen ans Mikro. Und vielleicht, dass ihr zwischen den Liedern lernt, Taten Gottes zu erzählen. Dass ihr einfach im Gebet Gott groß macht, wie er sein Volk durch das Meer geführt hat. Wie Gott sein Volk vor der ägyptischen Armee gerettet hat. Wie die ganze Armee im Meer ertrunken ist und das Volk war auf der anderen Seite. Taten Gottes erzählen. Wie Gott gewirkt hat durch andere Helden im Wort. Wie Jesus gewirkt hat. Das alles sind geistliche Schlachtopfer. Und das hat sehr damit zu tun, dass Gegenwart Gottes in unserer Mitte ist. Seine Taten verkündigen. Es gibt da Schriftstellen, die das sagen, dass wir das tun sollen. Und wir können uns einfach an Taten erinnern. Einfach Taten, die wir kennen aus dem Wort. Und natürlich Taten, die wir erlebt haben, wo Gott gewirkt hat in unserem Leben, in unserer Gemeinde. Das natürlich auch. Aber es ist genauso richtig, die Taten Gottes zu verkündigen, auch diese ganz, ganz alten, die tausende Jahre alt sind. Das sind geistliche Schlachtopfer. Und die sollen wir bringen. Dann sagt 1. Petrus 2 ein weiterer Punkt. Seid wie neugeborene Kinder, begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wächst zur Rettung. Und da habe ich mal die Übersetzung genommen aus der neuen Genfer, NGÜ. Da steht: Genauso wie ein neugeborenes Kind auf Muttermilch begierig ist, sollt ihr auf Gottes Wort begierig sein. Boah. Also beim Vorbereiten musste ich mir selber zugeben, so begierig auf Gottes Wort bin ich nicht. Also wenn man schon mal ein Säugling erlebt hat, wenn er Hunger hat, da ist eigentlich Spulen offen, ne? Da ist Alarm, oder? Wer hat gerade ein Säugling? Wo ist er denn? Ja, da kommt ein Moment, da ist dann Krieg, wenn nicht die Muttermilch kommt. So begierig nach dem Wort. Ich dachte, oh Herr, bitte helf mir. So begierig nach dem Wort. Auf diese unverfälschte Milch, durch die ihr heranwachst, bis das Ziel eurer endgültige Rettung erreicht ist. So übersetzt es der NGÜ. Also, genauso wie ein neugeborenes Kind auf Muttermilch begierig ist, sollt ihr auf Gottes Wort begierig sein, auf diese unverfälschte Milch, durch die ihr heranwachst, bis das Ziel eurer endgültige Rettung erreicht ist. Also diese Lust und das Verlangen nach dem geschriebenen Wort, der regelmäßige Umgang damit. Es ist ja wissenschaftlich erwiesen, dass Muttermilch in vollkommener Weise alles enthält, was ein Kind in dem Alter braucht. Ich habe mal was gelesen, es gab mal einen Vorstoß von einem amerikanischen Hersteller von Milch, die man eben anstelle der Muttermilch Säugling geben soll. Und da wurde auch damit geworben. Und es sind sogar irgendwelche Behörden eingeschritten, weil in der Werbung suggeriert wurde, Muttermilch ist eigentlich nicht so gut, du musst unsere Milch kaufen, die ist besser für das Kind. Und die Werbung ist sogar verboten worden, weil es so eine bewiesene Tatsache ist, so ein Fakt, dass Muttermilch alles enthält, was wichtig ist. Und es ist ein ganz gutes Bild auf das geschriebene Wort. Insofern, da wir auch Zugang haben zu einer Menge Lehrmaterial, was auch ein sehr großer Vorteil ist, lasst uns darauf Acht haben, in welchem Maße konsumieren wir das Wort selbst oder andere Lehren oder Bücher, wie gut sie auch sein mögen. Dass wir nicht die Ersatzmilch mehr konsumieren als die Muttermilch. Also der Umgang mit dem Wort und das Verlangen danach, das hat auch viel damit zu tun, ob Gegenwart Gottes in unserem Leben ist. Was der Umgang mit dem Wort betrifft, ist dieses Bild auch dahingehend sehr lehrreich, dass der Säugling auch nicht versteht, wie die chemische Zusammensetzung der Muttermilch ist. Und ich denke, dass er das auch nicht durchdenkt, der Säugling. Aber er ist trotzdem begierig danach. Und irgendwie ist es ein Bild darauf, auch wenn wir nicht alles verstehen, was wir im Wort lesen, sollen wir trotzdem begierig danach sein. Und wir wissen auch, dass Muttermilch dem Säugling schützt vor Krankheiten, vor Unterernährung, vor Fehlentwicklungen. Ein gutes geistliches Bild. Umgang mit dem Wort schützt uns vor Irrlehren, schützt uns davor, geistlich schwach zu sein. Es schützt uns davor, dass der Feind uns belügen kann. Wenn Wahrheit in uns ist, dann wird Lüge sofort offenbar. Und immer wenn der Feind Lügen platzieren kann und Lügen in uns großzüchten kann, ist ein Zeichen, dass unser Umgang mit dem Wort zu wenig war. Das Wort und Lüge passt nicht in einen Raum. Insofern ist das auch ein gutes Bild, so wie Muttermilch uns den Säugling schützt vor Krankheiten und allem, was gefährlich ist, kann uns das Wort vor geistlicher Unterernährung schützen. Vielleicht fasse ich das nochmal zusammen. Wir hatten uns angeschaut, dass David ein Verlangen hatte, dass das Symbol der Gegenwart Gottes in Jerusalem ist, dort wo er König ist. Und wir hatten gesehen, dass es beim ersten Mal schief ging, weil er nicht es in der Weise tat, wie Gott es wollte. Und irgendwie ist mir das wichtig, dass uns das etwas sorgt, auch wenn wir im neuen Bund leben und sagen, wir haben Gnadenzeit, Wir müssen nicht Gesetze oder Regeln einhalten, aber es ist derselbe Gott. Und wir haben diese Stelle gesehen aus 1. Petrus 2, dass der Herr uns auffordert, zu ihm zu kommen, dass er uns auffordert, dass wir uns einbauen lassen und dass wir geistliche Schlachtopfer bringen, weil er möchte in unserer Mitte wohnen. Und der Herr wohnt hier und der Herr möchte noch mehr hier sein. Es ist nicht, dass da nichts wäre oder ihr nichts hättet, aber da ist noch mehr. Und ich glaube, dass Gott Orte sucht, wo er wirklich kommen kann. Menschen sucht, die beten, die sich beschäftigen mit seinem Wort. Jetzt weiß ich, dass euch das nicht irgendwie völlig neu ist und boah, das war heute die Lehre, die habe ich auch noch nie gehört, das habt ihr bestimmt schon oft gehört. Aber ich denke, wir müssen das oft hören. Wie sieht unsere Zeit aus? Wie sieht unser Alltag aus? Welchen Platz hat da das Wort? Oder welcher Platz hat Gebet? Aber das sind geistliche Schlachtopfer. Wenn wir die bringen, wird der Herr in unserer Mitte sein. Dann ist die Gemeinde dieser Wohnort für Gott. Und dann geht von der Gemeinde das aus, was Gott gerne möchte. Dann kann Gott durch die Gemeinde seine Weisheit bekannt geben oder zu erkennen geben, wie es auf Wasser steht. Dazu möchte ich euch ermutigen, geistliche Schlachtopfer zu bringen. Es war dem David so viel wert. Obwohl er gesiegt hatte, die Philister wirklich vernichtend geschlagen, zweimal. Beim zweiten Mal haben sie die noch geplündert und verfolgt bis in die Philisterstädte hinein. Und trotzdem war über dem Erfolg, der mächtigste Kriegsherr zu sein und eine Armee zu schlagen, die 10-20-fach überlegen ist, war ihm noch wichtiger, noch ein Versuch, die Leute zu holen. Das war ihm das Allerwichtigste. Und das soll es uns auch. Und es darf uns was kosten. An Fleiß, an Hingabe, an Kraft, an Geld, sich einbauen zu lassen, dass das Haus Gottes gebaut wird. Ich war vor kurzem in einer anderen Gemeinde und da hat ein Mann gesprochen aus der USA und er hat eine Geschichte erzählt, wo er vor einigen Jahren in China war mit einem Team von 5 Männern. Er hat erzählt, dass sie diesen Einsatz in China über 2 Jahre vorbereitet hatten und ist dort in Kontakt gekommen mit Leuten, die in der Untergrundbewegung viele, viele Hauskirchen leiten oder übersehen. Und er hat davon erzählt, dass sie in einen Raum kommen, der war viel kleiner als dieser, vielleicht die Hälfte, und dass da weit über 100 Menschen waren, auf dem Fußboden zusammengehockt. Und er sagt, er war beeindruckt von der Gegenwart Gottes und von der Identität, wie der Heilige Geist da war. Und er sagt, einer aus unserem Team sollte eigentlich predigen oder lehren. Und in dem Moment, wo er beginnt, sagte der Mann aus seinem Team, ich weiß gerade nicht, was der Heilige Geist eigentlich machen will. Und der Prediger, der das erzählte, sagte auch von sich selber, als ich das erlebte, wie Gott da gekommen ist und die Leute sah, da habe ich eigentlich gedacht, was will ich denen erzählen? Ich muss eigentlich von denen lernen. Er hatte dann jemand neben sich gefragt, wie viele, die hier im Raum waren, schon im Gefängnis. Und da hat der Mann, den er das gefragt hat, ihm geantwortet, das ist die falsche Frage. Die richtige Frage lautet, wie oft waren die alle schon im Gefängnis? Aha. Und jedenfalls in dem Moment, wo sein Bruder sagt, ich weiß nicht, was der Heilige Geist heute Abend eigentlich machen will. Da flogen die Türen auf und Leute kamen rein und irgendwas wurde geschrien. Und er sagt, wir wurden von denen genommen und dann in Berg hoch. Eine lange Steigung, es wurde dann dunkel und wir sind gerannt und wir sind gestürzt in den Dreck und wir sind gerannt um unser Leben. Und irgendwie sickert er durch, dass die Polizei im Anmarsch ist mit einer ganzen Menge Bussen voll Polizisten und hat das ganze Haus dann geräumt und Leute mitgenommen. Die wurden dann in der Nacht dort irgendwo versteckt im Gebüsch und er hat erzählt, dass da junge Leute mit Handys aufgepasst haben und telefoniert haben, ob da irgendwie Polizei da hinkommt und dann Äste abgemacht und wurden zugedeckt und die verbrachten also die Nacht im Freien, im Gestrüpp. in der Angst vor der chinesischen Polizei erwischt zu sein. Und am nächsten Morgen konnten sie dann irgendwie wieder runter und wurden dann in eine nahegelegene Stadt gebracht, irgendwo in einen anderen kleinen Versammlungsraum. Und dort gab es auch noch eine Versammlung und ein Treffen. Und dann irgendwie ganz schnell zum Flughafen und raus aus dem Land. Und er sagt, da hat er noch erfahren, dass so ein Leiter von da viele, viele hundert Hausgemeinden übersieht, dafür, dass sie als Ausländer dort waren, 2 Jahre im Gefängnis saß. Und hat es erzählt als ein Beispiel, was darf es denn kosten? Und so eine Geschichte aus dem Mund von Amerikaner finde ich schon besonders. Und ich konnte ihm, als er das erzählte, anmerken, wie ihm das selber verändert hat, das zu erleben. Und ja, ich wollte es euch einfach auch erzählen, dass uns das anspornt, dass doch auf vielen Teilen der Welt, vielen Geschwistern von uns das Ganze wirklich was kosten darf. Und dass wir dem auch nacheifern. Wir können unsere Freiheit genießen. Wir sollen uns freuen, dass jetzt hier nicht die Polizei reinstürmt und uns alle einspart. Noch nicht. Und das ist kein Grund, sich jetzt schlecht zu fühlen, dass es ja nicht so ist. Aber lass uns das nehmen, was darf es wert sein, dass Gott in unserer Mitte ist. Würden wir zu einer Versammlung gehen, mit einem 90%igen Risiko eingespart zu werden? Was sind manchmal so für uns Gründe, nicht zu einer Versammlung zu gehen? Aber das hat mich schwer beeindruckt. Ich war ja auch schon in Ländern, wo das nicht ganz so frei ist wie bei uns und wo unsere Geschwister schon einen anderen Preis zahlen. Dem David war das so viel wert. Er hat sich dann genau schlau gemacht, wie es geht, hat es genau beachtet, hat eine Menge Opfer gebracht und dann hat das ganze Volk unter Jubel und Hörnerschall die Leute nach Jerusalem gebracht. Und das ist das, was der Herr will in seiner Gemeinde wohnen. Und ich denke, das ist ein Teil, der bei uns liegt, geistliche Schlachtopfer zu bringen, sich einbauen zu lassen. Die Punkte, die ich genannt habe, und vielleicht habe ich noch ein paar Punkte morgen, dass Gegenwart von ihm zunimmt, unter uns. Das ist das Allerwichtigste. Gut, vielleicht bis hierher. Ich denke, wir können noch ein paar Minuten beten. Ich lade euch ein, einfach dort, wo ihr sitzt, dass ihr auch betet, dass ihr dem Herrn sagen möchtet. Jesus, ich danke dir, dass solche Dinge aufgeschrieben wurden und dass wir das heute lesen können. Wie der David das gemacht hat, dass er die Leute des Bundes geholt hat, dass er viele Tiere geopfert hat, weil es ihm so wichtig war, dass du da bist. Dass du in Jerusalem bist, dass er dich in seiner Nähe hat. Und Herr, ich will dir einfach danken dafür, dass wir ja, dass dieses Privileg, dieses Vorrecht haben, im neuen Bund zu leben. Dass du ein vollkommenes Opfer gebracht hast, Jesus. Und dass du uns deine Kinder nennst und Könige und Priester. Und Heiliger Geist, das bete ich, dass du uns das weiter aufschließt, was wir da als Könige und Priester im neuen Bund zu tun haben. Was du gerne möchtest, was wir da tun, welche geistlichen Schlachtopfer wir da bringen sollen. Ja, ich will dich ermutigen, dass du auch betest, dass du dem Herrn sagen möchtest. Ich danke dir, Jesus, dass du das sagst in deinem Wort, dass du wirklich unter uns wohnen willst. Dass deine Gemeinde, dein Haus ist. Dieser heilige Tempel. Und Herr, das soll und das ist uns wichtig. Das begehren wir, Jesus. Dass wir dich in unserer Mitte haben und dass wir mehr und mehr sehen von dir, von deiner Herrlichkeit, wie du bist, Herr. Das begehren wir, Jesus, und das soll unserem Leben wichtiger und wichtiger werden. Danke, Jesus, dass du hier an diesem Ort gewirkt hast bisher, Herr. Danke, dass du dabei bist, Neues zu schaffen. Danke, Jesus. Herr, du suchst Orte, wo du sein kannst, wo du wirklich der Herr sein darfst. Ich danke dir, dass das hier so ein Ort ist und dass du dabei bist, diesen Bau zu bauen. Wir ehren dich dafür, Jesus. Herr, ich will dir auch danken für dieses Vorbild von David, dass ihm das so wichtig war, trotz auch Erfolg im Krieg und in den Schlachten, dass er das gesucht hat, die Leute zu holen. Das soll uns wirklich ein Beispiel sein, Jesus.